Ja, willkommen zur ersten Folge von Speed Change Repeat mit Jonathan Pfaffenroth und
Benjamin Lehmann.
Ja, für unsere erste Folge waren wir in Berlin bei Axel Springer und haben mit Datran gesprochen. Datran ist Head of AI bei Axel Springer und soll das Thema Künstliche Intelligenz bündeln mit seinem Team und vorantreiben. Wir hatten eine Menge Spaß, haben viel mitgenommen. Benjamin, ich weiß nicht, hast du noch ein, zwei Worte?
Ja, Datran hat auf jeden Fall zu sehr vielen Dingen eine sehr klare Meinung und ich glaube, das ist eine Folge, wo man sehr viel mitnehmen kann und sehr viel spannende Erkenntnisse auch für sich selbst gewinnen kann.
Auf jeden Fall. Wir hatten eine Menge Spaß und wir hoffen, ihr nehmt auf jeden Fall was mit und ja, abonniert diesen Podcast. Cool.
Genießt die Folge.
Heute zu Gast bei Datran in Berlin.
Genau.
Dat, einmal ganz kurz. Wer bist du? Wo kommst du her? Was war so dein Weg? Was hat dich geprägt?
Okay, mein Name, habe ich schon gesagt, Datran, ne?
Ja.
Relativ einfach. Die meisten Leute können den Namen auch nicht so aussprechen, weil er so kurz ist. Ne? Und das Wichtigste an meinem Namen erstmal, da steht D-A-T. Ne? Und ich habe ja als Data Scientist gearbeitet. Da haben sie auch sozusagen viele den Namen irgendwie auch so ein bisschen, so, keine Ahnung, als Spaß genommen. Ne? Aber kurz zu mir. Ich bin jetzt gerade Head of AI bei Axel Springer. Und bin relativ neu, also ich glaube, das ist jetzt mein zweiter Monat, den ich anfange, also Beginn des zweiten Monats. Und vorher habe ich natürlich auch schon was mit Machine Learning und AI gemacht. Also ich war keine Ahnung, McKinsey-Berater und habe erstmal rübergeswappt, ohne irgendwie Wissen aufzubauen, sondern war vorher bei einer Tochter von Axel Springer, ne? Also bei Idealo, und habe da das Data-Team geleitet. Und speziell habe ich da das Machine Learning Team aufgebaut, also sehr stark, ne? Also sehr stark auf Machine Learning, Data Science und auch noch sehr stark auf den ganzen Computer Vision Bereich. Ne? Also wir haben halt zum Beispiel Algorithmus beigebracht, was eigentlich Ästhetik ist. Ne? Das ist halt super wichtig, weil Idealo selber hat zum Beispiel sehr viele Hotelbilder, ne? So 300 Millionen. Und diese Bilder zu sortieren, halt menschlich, ist halt sehr, sehr schwierig. Ne? Also da stellt man einfach keinen hin. Das ist halt, weiß nicht, da wird man sehr ermüden. Und davor war ich bei Pivotal Labs. Also das ist eine, also Pivotal ist eigentlich eine Softwarefirma. Sehr viel im Bereich, also Cloud Foundry, ich weiß nicht, wenn ihr Kubernetes kennt, das kennt man so halt so ein bisschen, das ist so Plattform as a Service, ne? Also wir haben halt Software gebaut, um anderen Entwicklern sozusagen eine Vereinfachung von ihrer Applikation machen zu können. Ne? Das heißt, du schreibst eine Applikation, du hast eine Plattform, du die Plattform dann auf dieser Plattform, um Software schneller sozusagen zu deployen. Ne? Und ich war aber Teil von Pivotal Labs. Das war sozusagen der Service-Arm von Pivotal. Ne? Und wir haben uns sozusagen beschäftigt, also wir haben eigentlich eine klassische Beratung so ein bisschen, aber halt eine Digitalberatung, um sozusagen den Leuten beizubringen, wie man Software baut.
Okay.
Sozusagen, ne? Das haben wir in Deutschland zum Beispiel für Volkswagen gemacht. Ne? Also ich war halt einer der ersten halt auch im Volkswagen Digital Lab. Das heißt, ich habe natürlich ich war jetzt kein Software Engineer, sondern ich habe mehr sozusagen die Intelligenz eingebracht, so ein bisschen. Also wir haben halt so ein Konzept gearbeitet wie Balanced Team, ne? Und in diesem Balanced Team Konzept hast du verschiedene Rollen. Also du hast einen Designer, ne? Du hast einen Produktmanager und du hast einen Software Engineer, ne? Und dadurch hast du auch einen Data Science, ne? Und genau, das habe ich relativ lange gemacht. Also da war ich auch sehr viel unterwegs, da war ich in den USA, da war ich in England, also unser europäischer Hauptsitz war in London und auch in Korea. Also auch mal da. meine Karriere habe ich aber angefangen bei Accenture. Also da war ich bei einer Beratung, nach meinem Studium sogar.
It all starts with consulting.
It all starts with consulting. genau, also der Grund, warum ich da angefangen habe, ist, ich habe ja, eigentlich habe ich einen ursprünglichen Background sozusagen ein bisschen in Investment Banking. Also ich habe eigentlich BWL studiert. Ich wollte eigentlich in Investment Banking und ich habe auch sehr viel Finanzmathematik gemacht. Mhm. Und ich war aber dann da, ich habe ein Praktikum gemacht bei der Deutschen Bank im Equity Research. Dann war ich auch in der DWS, ne? Also im Asset Backend Trading, ne? Dann war ich auch im Jefferson M&A. Es hat mir mal nie so gefallen. Also ich weiß nicht. Deswegen habe ich so viele Praktika gemacht, um zu gucken, hey, ist das richtig für mich? Ne? Ich habe mich aber dann total dagegen entschieden. Also deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache nochmal einen Master. Habe dann an der HU nochmal einen Master gemacht, Spezialisierung auf Operation Research, so, ne, diese Themen. Und danach war die Frage, okay, soll ich jetzt ins Banking oder gehe ich jetzt in eine Unternehmensberatung oder so? Ne? Da habe ich halt auch einige Workshops gemacht bei Unternehmensberatung und so. Ne? Und weiß nicht, am Ende fand ich das auch nicht so das Spannendste. Ne? Okay. Und ich hatte aber natürlich einen Kumpel, der hat Statistik studiert in München und hat mir gesagt, ah cool, hey, hier gibt es ja diesen Bereich Data Science, Big Data. Sie ist ja nicht mal Machine Learning, ne? Ja. Sie ist ja so Big Data eigentlich so, ne? Guck dir das mal an. Also du hast ja sehr viel Optimierung gemacht, ne? Das hat ja dir Spaß gemacht. Guck dir mal an, das wäre was für dich vielleicht oder so, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal aus und Accenture hat zu diesem Zeitpunkt gehired, ne? Also die hatten so ein ich weiß nicht, so ein Jumpstart oder Big Data oder Trainee-Programm, wie das hieß, ne? Da habe ich gesagt, okay, habe ich beworben und wurde genommen, ne? Und bin durch das Programm gelaufen und habe dann einige Projekte auch gemacht in diesem Bereich, ne? Was bei so Beratung wie Accenture nicht so der Fall ist, ne? Und speziell in so, wo dieser ganze Bereich noch neu in Deutschland war, ne? Das war ja alles noch Proof of Concepts.
Wann war das ungefähr?
Ist schon wieder lange her, ne? Ich glaube, 2011 habe ich zu Ende studiert, 2012. 2012, glaube ich. Nein, oder 2013. Um den Dreh.
Weißt schon du? Ein paar Jährchen.
Schon ein paar Jährchen her, ne? Ich bin ja auch schon jetzt länger raus aus der Uni. Also mindestens 5 Jahre. ja, also wir haben 2019, jo, 2013.
Ja.
Da habe ich angefangen. Okay. Ich war aber auch nicht lange da bei Accenture. Also es war nur ein Jahr, ne? Also ich habe ein Jahr da gearbeitet und bin auch schon wieder gegangen. Dann bin ich ja zu Pivotal gewechselt. Mhm. Weil, also diese Sprünge habe ich immer gemacht mit einem bestimmten Grund. Ne? Mhm. Also natürlich am Anfang wollte ich erstmal lernen, was ist dieser Bereich. Ich wollte erstmal mich rumgucken. Ne? Und ich wollte halt schauen, was machen andere Firmen, was ist dieser Bereich, ne? Also diesen Bereich, wo wir drin sind vor 5 Jahren, den gab es halt nicht. Ne? Da hieß es noch, das Advanced Analytics oder.
Wann war das erste Mal, dass du wirklich so realisiert hast, okay, so Data Science ist eigentlich so, also das ist wirklich so ein Bereich, der jetzt wirklich groß wird und wo du halt so viele Tension hast, vielleicht auch ein bisschen Buzz drauf.
Und wo du dich auch selbst wiederfindest.
Ja. Genau.
Puh, ich würde sagen, nach Accenture.
Okay.
Also ich wusste schon, dass dieser Bereich groß wird. Also dieser Bereich, es gab ja zwei Bereiche eigentlich, die sich entwickelt haben, sozusagen bei Accenture. Der eine war so ein bisschen Big Data, also mit dieser Fokus auf Data Engineering, ne, Hadoop, Spark. Und der andere Bereich, das haben sie so ein bisschen Advanced Analytics genannt. Ne? Und die haben sich aber auch jetzt wieder rebrandet, das heißt ja jetzt alles Accenture AI oder whatever. Ne? Und ich habe das da schon gespürt. Also viele meiner Bosse zu diesem Zeitpunkt, ne, haben das noch nicht so gespürt. Also sie wussten, dass es wichtig war. Aber ich habe gesehen, okay, in diesem Bereich wird auch vieles kommen.
Woran hast du das gesehen? Also woran hast du das genau gemacht?
Ich habe das in anderen Ländern gesehen. Ne? Also ich meine, wie funktionieren Innovationszyklen am Ende des Tages? Ne? Innovationszyklen funktionieren so, dass du hast ein bestimmtes Land, was eine Innovation vorgibt. Ne? Und ich muss halt auf Firmen gucken wie Google und Facebook, die existieren schon seit mehreren Jahren. Ne? Und natürlich, Google oder Facebook, die sind halt nicht als AI-Firma gestartet. Ne? Also sie sind halt, sie haben ein Problem gelöst. Was hat Google gelöst? Ne? Google wollte die beste Suchmaschine der Welt werden. Sie wollten, dass ich habe ein Problem, ne? Ich brauche eine Antwort, ne? Und ich suche etwas. Ne? Facebook, Connection, ne? Also du willst ein soziales Netzwerk aufbauen, ne? Du willst Personen dich verbinden und du willst sozusagen mit diesen auch in Kontakt bleiben, ne? Mhm. Das ist genau wie Amazon. Also diese Firmen, die jetzt total diese Global Player in diesem AI-Bereich sind, ne, sind ja halt eigentlich mit einem anderes Problem gestartet. Ne? Also die wollten ein Problem lösen am Ende des Tages. Und natürlich diese Trends, ne, die sich entwickelt haben, warum das heute so jetzt auch so in Deutschland so angekommen ist, das war schon da, das hat sich ergeben. Also wir haben, jeder von uns heutzutage hat ein Smartphone. Also diesen Zeitpunkt natürlich hat es schon begonnen. Ne? Jeder hat fast jetzt ein iPhone gehabt. Es gab ja noch sehr viele Firmen, die noch Blackberries und so haben, ne? die vielleicht noch nicht so intelligent waren. Ne?
Rest in peace.
Genau. Das ist so, und das hat sich entwickelt, ne, in der Zeit. Und dann natürlich, es wurde auch schon begonnen im Bereich, in der Forschung hast du auch schon gesehen, ne? Aha, diese Tools werden einfacher, ne? Also zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, TensorFlow war noch relativ neu, ne? Aber es kam, ne? Ja. Also es hat sich entwickelt. Und wenn du natürlich im Softwarebereich bist, ne, und natürlich, also dich auch dafür interessierst, dann wirst du auch mal rüber gucken, ne, in den USA und gucken, was machen die da genau, ja, ne?
Klar.
Ja, also das wäre ja blöd, wenn ich sage, ja, ich gucke hier nur auf Deutschland und fokussiere mich nur auf Tools, ne?
Ich find's spannend, dass du das jetzt gerade sagst, so auf die USA rüber gucken. Also du hast ja jetzt gesagt, dass du jetzt vor kurzem einen Switch gemacht hast, quasi von Idealo zu Axel Springer, beziehungsweise Axel Springer Solution Engineering. Ja. Hast du ja, sagen wir mal, eher intern gewechselt,
ja,
weil es ja quasi eine Gesellschaft ist.
Ja.
Was war quasi da für dich der, der springende Punkt, der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, okay, ich mach jetzt den Cut oder den Jump quasi zu Axel Springer,
ja,
und werde jetzt Head of Axel Springer AI.
Ja. Nicht Solution Engineer, sondern Axel Springer Ideas Engineering.
Alright, okay.
Nochmal nur zur Gleichstellung. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich gewechselt bin. Also viele Leute haben mich immer gefragt, warum gehst du nicht in die USA oder nach China, ne, um wirklich so bei den Größen mitzumachen und so. Ne? China ist schwierig. Ich bin Asiate, aber ich spreche kein Chinesisch. Das wird schon sehr schwierig sein. Aber natürlich, also selbst chinesische Firmen haben überall Labs, ne, in den englischsprachigen Ländern. Ne? Also das wäre auch okay. Dann USA. Ich habe für eine US-Firma gearbeitet. Also Pivotal ist eine US-Firma. Ne? Ich war auch sehr oft in den USA. Ich glaube, wenn man in den USA gewesen ist und wenn man speziell im Silicon Valley ist, dann weiß man, ja, die Leute wollen was machen. Ne? Die wollen treiben. Ne? Und es sind sehr viele Leute, die auch was bewegen wollen. Und so, ne? Aber du musst auch sehen, der Markt ist sehr gesättigt. Ne? Das heißt, wenn du jetzt eine große Veränderung haben willst, ne? Also auch Themen voranbringen willst, ne? Wo du sagst, hey, ich will das von Anfang an mitbegleiten, das kannst du in den USA nicht mehr so schwierig, so einfach.
Weil es schon, ne, quasi überall jemanden gibt, der schon da ist, ne? Und also, einen Spot hat.
Speziell bei den großen Firmen, ne?
Ja,
also wenn du.
Das ist nicht mehr dieser gestalterische Spielraum.
Genau, der gestalterische Spielraum ist halt schwierig, ne?
Und der wurde dir quasi hier gegeben, oder wie? Also wie kam es denn dazu, dass du dann quasi jetzt zu Axel Springer gegangen bist oder quasi diesen Posten als Head of AI übernommen hast?
Ja. Also, ich sag mal so, es gab keinen Posten.
Okay.
Also, ich glaube, das funktioniert auf einem bestimmten Grad an Maturität oder an Level nicht mehr. Ne? Es gibt, also natürlich gibt es Firmen, die suchen dann ständig irgendwie Head of Data Science oder Chief Data Scientist oder Head of AI oder whatever, welcher Titel es ist. Es geht ja mehr um Themen, würde ich sagen. Ne? Und ich habe dieses Thema bei uns im Vorstand gepitcht. Also speziell bei unserer beim Vorstand für Datentechnologie, also Stefanie Kaspar. Ne? Und ich bin ja schon länger in der Axel Springer Gruppe, sag ich mal so. Ja, Idealo gehört ja zur Axel Springer Gruppe. Und während dieser Zeit habe ich schon relativ viele, also Knowledge Sharing, ne, interne Wissenstransfer Sessions gemacht, ne, wo ich halt verschiedene Unternehmen kennengelernt habe, ne, wie selbst Axel Springer Engineering haben wir zusammen was gemacht, mit Bonial, Visual Meta, ne, also alles, was so in diesem Axel Springer Kosmos ist, ne. Und natürlich habe ich auch mit externen Wissensaustausch gehabt, ne, zum Beispiel mit Zalando oder halt auch mit Tencent, ne, also Tencent, das ist halt, die kennt man halt in China, ne? Die sind halt die Firma hinter WeChat, ne? Und ich habe dann halt realisiert, es gibt einfach eine Kluft zwischen Moderne, ja. Also wirklich State of the Art, ne? Top Level, also Bundesliga, mit das, was wir machen, Kreisliga. Ja. Also ich würde sagen mal, Idealo war nicht mal selbst Kreisliga. Also Idealo war Kreisliga und ich würde sagen, Idealo ist jetzt schon mal vielleicht, keine Ahnung, Landesliga oder zweite Bundesliga, ne? Aber es ist immer noch keine erste Liga, ne? Und wenn ich aber alle anderen, also Springer-Gesellschaften sehe, ne, und Units, würde ich sagen, wir sind halt zwischen Kreisliga und Landesliga. Ne? Mhm. Und ich würde auch nicht sagen, das entspricht nicht nur sozusagen uns, also als Firma allgemein, Axel Springer, das entspricht allen deutschen Unternehmen.
Ja.
Ne? Also wir sind halt eine Repräsentanz dieser deutschen Unternehmen. Ne? Und wir sind eigentlich sehr federführend, weil wir die Digitalisierung eigentlich sehr gut durchgekommen sind. Ne?
Ja. Vor allen Dingen unter eurem CEO, ne? Matthias Döpfner. Also
genau.
Ich meine, Axel Springer wird ja eigentlich so als Paradebeispiel genommen.
Genau, deswegen. Also ich habe auch vor kurzem jemanden getroffen. Ne? Mhm. Also total cooler CEO, auch mit einer sehr guten Weitsicht und Vision. Und genau, nochmal zum Thema, wie gesagt, also mir ist ja aufgefallen, ne, dass es diese Kluft geht, ne? Und natürlich, heutzutage, wenn du sagst, also wir sind halt eine Medien- und Tech-Company, ne? Aber um eine Tech-Company reicht nicht mehr, ne?
Ja.
Also wenn du eine Tech-Company bist, also okay, zum Beispiel, wenn Volkswagen eine Tech-Company ist, ist es ja, boah, geil, große, ne? Aber wenn Axel Springer jetzt eine Tech-Company ist, ist es halt nicht mehr so bedeutend. Es ist genau wie ich sage, Google und Amazon, das sind Tech-Companies, ist aber nicht mehr bedeutend. Ne? Du musst halt sehen, es ist halt eine externe Sicht, weil wenn du eine Firma, also wenn du eine Firma bist, ne, wie kannst du als Firma gut durchkommen? Was brauchst du? Du brauchst Leute. Ne? Mhm. Und wenn in Berlin haben wir halt, es ist halt ein super War for Talent. Ne? Es ist halt sehr, super schwierig, gute Leute zu bekommen. Ne? Und Ich hab auch als Pitch gegeben, ne, wenn du heute nur eine Tech-Company bist, wenn du nur PHP-Seiten machen willst, ne,
ja,
da kannst du eigentlich zu Startup XY gehen oder hin Champion XY, ne, weil da musst du halt nicht irgendwie als Tech-Company darstellen. Ne. Und deswegen ist mir diese Kluft aufgefallen. Ne. Auch also viele Leute, wir haben viele Gesellschaften, die noch nicht sehr state-of-the-art sind, ne, die modern in den Bereichen sind. Und da habe ich mir gesagt, okay, wie könnte man das machen, dass man sozusagen diesen Bereich, ne, oder dieses Thema stärker erstmal zentralisieren kann, ne, um sozusagen diese Kompetenz voranzutreiben, ne, also mit den ersten Leuten, ne, die ersten Projekte, ne, die so rangehen.
Würdest du das auch als Ziel von Axel Springer AI bezeichnen?
Genau, das Ziel ist erstmal Kompetenz zu bündeln. Ne? Mhm. Jeder von uns hat Schwierigkeiten, gute Leute zu heilen. Ne? Ich habe keine Schwierigkeiten.
Warum nicht? Warum glaubst du, hast du keine Schwierigkeiten dabei?
Ich habe eigentlich eine sehr gute Branding-Strategie am Ende des Tages. Also ich habe
Personal Brand oder?
Personal Brand. Also ich habe bei Idealo war mir schon bewusst, dass irgendwann, wenn ich ein Team zusammenstellen werde, ne, dass es nicht anders geht, dass man ein Personal Brand hat. Weil heutzutage, ne, das ist meine Hypothese, gehst du nicht mehr zu einer Firma. Du gehst nicht mehr zu einer Firma. Du gehst zu einer Firma, nicht nur weil wir eine Brand, ne? Also du gehst nicht mehr zu McKinsey. Du gehst nicht mehr zu Volkswagen, weil es McKinsey oder Volkswagen ist oder so, ne? Sondern du gehst so hin, weil du irgendwelche Themen vorantreiben willst. Du gehst so hin, weil du mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten willst. Und du gehst so hin, weil du auch eine gute Führungsperson da vor dir hast, ne? Die dich vorantreibt am Ende des Tages. Ne?
Was macht für dich gute Führung aus?
Boah, das ist ein schwieriges Thema.
Okay. Aber im es ist natürlich ein sehr broades Thema, aber ich sag mal jetzt speziell für Führung unterscheidet sich natürlich auch für die Bereiche und so.
Ne? Ja.
Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, Führung von irgendeinem Produktionsstandort von was für einer Firma, ja, auch immer, im Vergleich jetzt zum Beispiel, okay, Data Science Team.
So. Ich sag mal so, für mich, ich bin sehr einfach gestrickt. Ne? Also ich glaube, wenn man nicht einfach gestrickt ist, dann macht man es so kompliziert. Mhm. Für mich ist gute Führung, wenn ich Leute ausbilde, die irgendwann meine Position übernehmen.
Okay.
Sehr platüde gesagt, aber das stimmt. Mhm. Ne? Weil du entwickelst Sachen dadurch, die du sagst, okay, so hätte ich mich entwickelt oder so würde ich entwickeln worden, ne, durch andere Leute. Ne? Mhm. Und natürlich gibt es halt Sachen, die ich mache, die man normalerweise immer macht, ne? Also One-on-Ones, ne? Also regelmäßig mit Leuten sprechen, ne? Auch mit den Leuten entwickeln und so, ne? Sie beobachten, ne? Ich sehe mich auch eher als Coach, als anstatt als Chef, ne? Also ich sehe mich da eher so als Person, die auf Leute guckt, beobachtet und die Leute entwickeln will, ne? Und natürlich ist jeder individuell, ne? Also das ist für mich auch Führung, individuell Leute zu coachen. Also ich finde, das größte Problem bei Managern hier in Deutschland, ne, ist, dass die in Positionen gesteckt werden am Ende des Tages, weil sie jahrelang gedient haben. Ne? Und viele bekommen auch nicht richtig Training. Und erstens, zweitens sind sie für diese Positionen manchmal auch nicht gemacht. Also in der Führung zu sein, ist es auch ein bisschen anders. Ne? Also da muss man halt Aufgaben halt einfach nicht machen. Also im Sinne von, also nicht alles treiben wollen. Ne? Also es gibt, ich kenne Leute, die zum Beispiel, ich und unter den Leuten gearbeitet haben, ne? Die haben zum Beispiel sehr viel Micromanagement gemacht. Ne? Also auch wenn man nicht gesagt hat. Ne? Wir sprechen ja immer von agile Führung, ne, mit Freiräumen und whatever, ne? Oder mit zum Beispiel Selbstorganisation. Das größte Problem, alle Firmen, die Selbstorganisationen wollen, haben 5 Hierarchien dazwischen. Ne? Wenn du schon Hierarchien dazwischen hast, ne? Oder wir wollen nicht so viele Manager dazwischen schalten, ne? Dann
da verliert man Geschwindigkeit.
Ja, genau. Dann verlierst du aber auch sozusagen, was du eigentlich dafür stehst. Ne? Also es gibt heute auch in diesen Themen sehr viel Buzzwörter am Ende des Tages. Ne? Mhm. Weil das Problem ist ja, wir leben ja heutzutage in dieser Buzzword-World. Ne? Zum Beispiel Agilität, Scrum und Kanban und whatever. Ne? Viele Leute hier missbrauchen ja auch das, ne? Um ihren Wasserfallprinzip einfach nur zu verschönern. Ne? Oder sie verstecken das am Ende des Tages. Ne? Und da muss man halt für mich auch sehen, ich habe einfach keinen Namen dafür, was ich mache, ne? Sondern ich lebe mit dieser Kultur, die ich sozusagen gelernt habe. Ne? Und ich habe sehr gute Führungspersönlichkeiten gehabt, ne? Also in meinen frühen Berufen und so, ne? Und in meinen frühen Jobs, zum Beispiel bei Accenture, bei Pivotal, ne? Und von denen habe ich sozusagen ein bisschen das übernommen, ne? Und verfeinert auch für mich selber, ne? Sondern ich mache ja natürlich nicht irgendwie, ich lese jetzt nicht irgendwelche Bücher, Managementbücher, ne? Und gehe da strikt A, B, C, D durch. Ja. Ne? Das ist, ich glaube, das sollte man nicht machen. Also man sollte irgendwie einen eigenen Weg führen, einen Weg finden für einen Führungsstil, und man sollte auch testen, ne? Und man sollte auch reflektieren. Also gute Führung sollte auch gut reflektieren können. Das heißt, wenn du reflektierst, kannst du dich anpassen an deine Organisation. Du kannst es eigentlich anpassen an dein Team. Ne? Warum ist es so? Eine Organisation, eine Firma ist wie ein lebendiger Organismus. Also der was heute funktioniert, wird morgen nicht wieder funktionieren. Also Organisationen restrukturieren sich, sie verändern sich, ne? Man hat, wir sind einen Markt, ne? Also der Markt verändert sich, ne, am Ende des Tages.
Und ich sag mal, im Kontext von den Themen, über die wir sprechen, also über technologische Themen, über die ganzen Technologien, die sich so schnell verändern, wie schaffst du es dann quasi mit deinem Standpunkt und deiner Opinion über diese Themen im Endeffekt und sagen wir mal, dass du das auch wirklich eigentlich lebst, okay, Schnelligkeit, ja, Agilität, das ist für dich alles, du willst es nicht nur sagen, also nicht nur du willst es nicht über den Buzzwords bleiben, sondern du willst es auch wirklich ausleben, sagen wir, ja. Du willst es vorleben, auch für das Team. Wie behältst du dann quasi die Geschwindigkeit in so einem Konzern wie, sagen wir mal, Axel Springer dann? Wie willst du es garantieren oder wie willst du quasi, das ist ja, sagen wir mal, eine große Challenge, ne, wenn man für so ein großes Unternehmen tätig ist.
Klar, also das ist glaube ich für jeden, der in so einem Konzern arbeitet, sehr schwierig, ne? Ich habe da, sag ich mal, so ein paar Sachen, die mich immer so auf Treib halten. Also ich bin halt ein Mensch, der sozusagen mich selbst motiviert, ne? Und ich probiere die Leute mit meiner Selbstmotivation auch da zu inspirieren, ne, in dieser Geschwindigkeit zu gehen. Das haben wir zum Beispiel bei Idealo sehr gut geschafft. Ne? Also Idealo ist selber so ein klassischer, traditioneller Fall. 18 Jahre alt, ne? Sehr viel Legacy aufgehäuft, ne? Sind auch gerade im Umschwung, ne, von On-Premise zu Cloud. Ne? Und ihre Geschwindigkeiten ist jetzt auch nicht. Also ich meine, wenn du es vergleichst gegenüber einem US-Startup, was ich so kenne, die tagtäglich Release haben, ne, und oder in der Woche ein neues Geschäftsmodell entwickelt haben, ne, da ist Idealo zum Beispiel auch Meilenstein entfernt. Ne. Aber in diesen Rahmenbedingungen hat zum Beispiel mein Team auch etwas vollbracht. ne? Sehr schnell zu deployen, sehr schnell Ideen umzusetzen, ne? Und das auch hinzubringen. Und es manchmal, es geht gar nicht darum, von den Leuten diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Also Geschwindigkeit ist für mich eine Mentalität. Agilität ist für mich eine Mentalität, ne? Das kannst du nicht erlernen irgendwie, ne? Und du kannst nur die Leute inspirieren, schnell zu werden. Und es wird immer Teams geben, die werden langsam sein, ne? Es wird immer Teams geben, die sind nicht so schnell, ne? Vielleicht kannst du sie ergänzen, ne? Das ist wie bei also ich sehe ja zum Beispiel einer meiner größten Vorbilder in diesen Führungsstilen ist auch zum Beispiel Jürgen Klopp, ne? Also er baut ja sozusagen aus Mittelklassenteams sozusagen Champions, ne? Ja. Und das kannst du auch sehen. Du wirst in einem Team, wirst du nie immer dieses Unicorn-Team am Ende des Tages haben, ne? Sondern du baust immer Teams auf, du musst sie ergänzen, ne? Du musst gucken, was sind ihre individuellen Stärken, was sind ihre individuellen Schwächen, ne? Und du musst sie ergänzen am Ende des Tages, ne? Wenn du nur so einen Gleichstrom baust, ne? Dann wird es nicht gut funktionieren, ne? Und ich probiere es durch Inspiration. Also Leute zu inspirieren, schneller zu werden, ne? Also an Projekten zu arbeiten. Ah, okay. Dadurch werde ich schneller. Ich probiere nächstes Mal schneller zu werden, ne? Am Ende des Tages. Und das hat gut funktioniert bei Idealo. Weil, also Springer kann ich leider jetzt nicht sagen, wie das funktionieren wird.
Ja.
Das wird sich sehen. Also das wird sich sehen, ob ich ein Jahr noch dastehe und sagen kann, durch diese Maßnahmen hat es funktioniert. Das weiß ich nicht. Wenn diese Maßnahme nicht funktioniert oder wenn irgendwas nicht funktioniert, dann pivote ich. Ne? Dann mache ich was anderes. Also dann probiere ich neue Dinge, um diese Leute zu verändern. Ne? Es gibt kein Musterbuch ABC der Digitalisierung oder der Transformation. Ne? Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also das ist ja so eher so, glaube ich, so ein Beratungsding. Also Berater brauchen ja normalerweise eine Schablone, ein Schema ABC, ne? Damit sie ihren Kunden erklären können, diese Firma hat Schablone ABC genommen, dadurch sind sie erfolgreich geworden. Ne? Das ist aber leider immer schwierig, diese Schablone ABC zu nehmen, weil diese Schablone ABC wird eigentlich von der Firma gelebt selber. Ne? Also zum Beispiel ähnliches Prinzip OKRs.
Ja.
Every fucking company in Deutschland macht das jetzt. Ne? Also OKRs. Also natürlich, einige machen das okay, andere machen das super schlecht. Ich habe jetzt noch nicht so ein gutes Beispiel gesehen, wo ich sage, wow, da finde ich mich selber irgendwie. Ne? Mhm. Das größte Problem ist, das ist wie so ein Cargo-Effekt. Ne? Die gehen in den USA, die gucken sich an, oh geil, Google macht OKRs, die machen damit Milliarden, wir brauchen das jetzt auch. Ne? Aber die wissen ja nicht, okay, und Google leben sie eher nach dieser Kultur. Sie wenden das an und haben vielleicht diesen Namen dafür nicht gefunden. Und irgendwann, es wurde nicht bei Google erfunden, es wurde bei Intel, glaube ich, erfunden. Ne? Aber ja, irgendwann haben sie dann sich gefunden, ah, okay, wir brauchen jetzt einen Namen dafür. Das ähnliche zum Beispiel für Scrum. Ne? Also Firmen haben schon immer sehr ewig in diesem Prozess gearbeitet. Also Software Engineers, ne? Die haben immer in diesem Scrum-Modus gearbeitet. Ne? Und natürlich, die Leute, die haben sich dann angeguckt, wow, die sind erfolgreich, die deployen irgendwie alle Woche, die releasen so Sachen. Ey, wir brauchen dafür einen Namen, um irgendwie auf allen Industrien das anzuwenden. Ne?
Ja.
Und das ist halt der große Fehler. Es ist Kultur auch am Ende des Tages. Ne? Du musst eine Kultur entwickeln und nicht dieses Schablone A, B, C, D irgendwie nehmen. Ne?
Glaubst du, dass das gesamte Themenfeld Data Science oft auch ebenfalls als Schablone missverstanden wird? Also, was ich damit auch jetzt ganz besonders meine, ist Data Science. Ich habe gelesen, du hast auch mal einen Artikel darüber verfasst, wie du das einfach beschreiben würdest, eigentlich auch inhaltlich.
Ja.
Mich würde es interessieren, wie sieht das dann, wenn du darüber redest, dass es immer auch mit Leben eingehaucht werden muss, jetzt ganz konkret bei euch aus, hinter dem Buzzword. Wie lebt ihr das aus hier bei Axel Springer?
Ja, also ich sag mal so, vor früher habe ich mich auch immer Head of Data Science genannt, weil das war halt ein Buzzword. Ne?
Ja,
keiner hat es verstanden, am Ende des Tages. Ne? Heutzutage, wenn der Markt ein bisschen gereifter ist, ich bin jetzt auch mehr, also wir stellen ja auch keine Data Scientists mehr ein, sondern wir stellen ja Machine Learning Engineers ein. Ne?
Mhm.
Und, sorry. Nicht mehr aus der Luft.
Oh, gut.
Bei Data Science ist es so, das ist halt schwierig, ne? Mhm. Weil früher haben wir immer mal in diesen Definitionen gelebt. Data Science gibt es da dieses Venn-Diagramm, ne? Du musst halt sehr gut sein im Business, du musst gut sein in der Mathematik,
good old
Statistik,
Unicorn,
genau.
Unicorn Data
Science. Genau, Unicorn Data Science. Und auch vielleicht ein bisschen programmieren können, ne? Und das findet man eigentlich nicht, ne? Also, sowas findet man eigentlich auf dem Markt nicht. Mhm. Und wenn, dann sind sie vielleicht head-off irgendwas oder beziehungsweise die machen was ganz anderes. Ne? Also so eine Person findest du nicht. Und die Frage ist für mich auch, Heutzutage auch nennt sich ja jeder Data Scientist. Mhm. Also selbst Data Analysts, Data Engineers, ne, die werden ja alle zu Data Scientist. Warum? Weil wenn du heute ein Data Science bist, ne, Data Scientist bist, dann korreliert das automatisch mit viel Geld. Und sehr viele coole Themen, ne, wie Predictive Maintenance, Self-Driving Cars and whatever. Ne. Also da gibt es halt sehr viele Themen, eigentlich mit denen man sich sozusagen assoziiert. Ne. Aber das ist aber das große Problem, ne, dieser Sache. Weil dadurch, dass alle sich Data Scientist nennen wollen und die Firmen aber auch gar nicht wissen, was Data Science ist, suchen sie auch nur nach Data Scientist. Ne. Aber eigentlich brauchen sie nur einen Data Analysten. Ne, ja. Der einfach nur irgendwelche Dashboards für sie baut und KPI Crunch und so, ne? Oder irgendwelche Visualisierungen in Tableau, irgendwas, ne? Also mehr ist es gar nicht. Es ist mehr so ein datengetriebenes Denken am Ende des Tages, ne? So mehr so welche BI-Zeilen. Und das ist aber langweilig, ne? Und das wollen ja die meisten nicht machen. Und deswegen gibt es halt auch in Berlin oder halt auch normalerweise in vielen Firmen auch sehr viel Churn, ne? Also es kündigen sehr viele Leute, die Leute gehen auch. Wechseln auch sehr viel oft ihr Unternehmen, weil sie immer noch nicht das Thema gefunden haben, wofür sie sich eigentlich begeistern. Ne? Und bei mir ist es so, ich habe schon einen sehr starken oder halt einen Fokus auf, was heute Data Science und Machine Learning ist. Ne? Und es ist für mich smarte Produkte kreieren, ne? die durch Intelligenz gefüttert wird. Ne? Was heißt Intelligenz? Intelligenz ist Machine Learning. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht
General.
Hier...
General Artificial Intelligence.
Genau, wir sprechen jetzt nicht hier von AGI oder so, ne, sondern einfach von Machine Learning Patterns, ne, also von aus Mustern etwas lesen. Es kann sein, was wir gebaut haben bei Idealo, ne, gleiches Beispiel. Oder was uns jetzt auch gerade beschäftigt ist, wir wollen halt zum Beispiel aus Artikeln, ne, automatischen Titel generieren, ne. Das ist heutzutage auch möglich, ne, wenn du genug Daten hast. Ne?
Ich glaube, das ist der perfekte Punkt eigentlich, hier einzusteigen, ganz kurz für unsere Zuschauer dann auch. So, was würdest du denn sagen, was ist denn jetzt eigentlich die Realität hier von Data Science, Reality of basically AI, auch in Deutschland? Also vor allen Dingen hinter dem ganzen Hype, den ganzen Buzz, den ganzen Conferences, ja. Den ganzen whatever it is. Also was ist die Realität ja. Eigentlich?
Also es gibt sehr viele, ich sag mal auch schon Studien in diesem Bereich. Ich weiß, das ist glaube ich auch nicht nur Deutschland, sondern europäisch. Da gab es ja letztens eine Studie, dass 65% der Startups, die eigentlich sich als AI-Startups nennen, machen eigentlich kein AI, sondern machen irgendwelche Excel-Sheets und so. Ne? Und der Rest, würde ich auch sagen, macht auch nicht jetzt irgendwelche Deep Learning-Sachen, also State of the Art, ne? Sondern es ist meistens vielleicht eine lineare Regression oder ganz einfache Sachen, logistische Regression. Ne? Was ich sage, also lineare und logistische Regression ist super. Also
ist du, aber eine Methode.
Genau, ist eine Methode. Man muss wissen, wann man sie einsetzt. Die musst du halt nehmen, ne? Aber die Leute assoziieren das einfach gerne in diesen Punkten. Ne? Und wenn du diese Studie nimmst und sagen, auf Deutschland reflektierst, würde ich genauso sagen, it's true. Es ist wahr. Also ich würde sagen, dass die meisten Unternehmen hier in Deutschland also entweder nichts oder bis okay irgendwas in Produktion haben und nichts großartiges, also nicht mal Deep Learning. Ne? Also wenn du mal Deep Learning siehst, ne, in irgendeinem Unternehmen, das ist glaube ich schon sehr einzigartig. Das ist schon sehr krass, groß, ne, sehr cool irgendwie. Und hier in Deutschland, also groß, das sind große Unternehmen. Natürlich gibt es halt so Startups in Berlin, ne? Die haben natürlich schon ein paar coole State-of-the-Art-Sachen in Betrieb, ne? Aber das große Problem bei Startups hier in Deutschland allgemein, ne? Sie sitzen halt eigentlich nicht auf den Daten, ne? Das ist halt das große Problem, was uns gerade so beschäftigt hier in Deutschland. Wir haben Startups, die haben Geschwindigkeit, sie haben auch Leute, ne, die diese Kompetenzen mitreiben können und auch wirklich diese Ideen entwickeln können. Sie besitzen diese Daten nicht. Dann haben wir Großkonzerne, die besitzen Daten, wissen aber gar nicht mehr mit, was sie anfangen wollen. Ne? Und diese Kluft zu lösen, ne? Das ist halt super schwierig. Ne? In den USA ist es ein bisschen anders. Google ist schnell, Google ist agil, Google hat sehr viele Daten.
Ja.
Ne? Und das haben wir in Deutschland, ist es bei uns gleich immer so ein Henne- und Ei-Problem. Ne? Also ich will gerne was machen, aber hab's aber nicht, ne? Am Ende des Tages. Und deswegen.
Aber eigentlich passt das Puzzle ja zusammen. Die einen haben die Methoden und die Werkzeuge und die anderen haben die Daten. Warum glaubst du, funktioniert das nicht?
Ja, aber die Startups wollen sich ja auch teuer verkaufen wieder, ne? Also, das heißt, wenn ich jetzt ein Startup hätte, dann würde ich ja gerne meinen Service irgendwie behalten, ne? Und an Großkonzerne oder Konzerne als Service oder heute verkauft ja jeder als Software as a Service, ne, verkaufen. Das heißt, ich will ja monatlich irgendwie, keine Ahnung, pro Call so und so viel Geld haben. Ne? Ja. Das heißt, ich will ja mich gar nicht irgendwie ins Konzern integrieren. Ne? Und die Konzerne, die haben natürlich ein Talentproblem. Ne? Also hätte ich jetzt bloß irgendwie zu BASF nach Ludwigshafen zu gehen und da zu leben, ich hätte nicht so viel Lust. Das ist, glaube ich, vielen Leuten so. Ne? Also und deswegen hast du ja auch gerade diesen Trend, dass die Konzerne sich ja alle Digital Labs und irgendwelche Labs ja hier in Berlin aufbauen. Ne? Also die ziehen ja alle nach Berlin oder nach München, ne? Und bauen das ja hier auf, ne? Um das zu machen. Und da ist aber das andere Problem. Also sie bauen es auf, ne? Aber dann ist dieser Wissentransfer, ne? In den Hauptkonzernen wieder total schwierig. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob das als gute Idee oder ob das funktionieren kann am Ende des Tages. Ne?
Was denkst du dann? Also das Ding ist ja, man sagt ja, Deutschland ist ja eigentlich, oder es wird ja immer als Argument gebracht, ja, Deutschland ist sehr weit, was das Thema Research angeht. Oder ja. wir haben eine sehr, sehr starke Research, auch was das Thema ja. Machine Learning angeht, Algorithms, wie auch immer. Wir haben die.
Das haben wir auch.
Ja, also wo ist das Problem? Warum schaffen wir es nicht von Research to Product? Also,
wir sind sehr schlecht in der Anwendung.
Also, und das liegt woran?
Das liegt an der Industrie, das liegt an den Leuten selber, ne? Und es liegt daran, dass wir diesen Wissenstransfer nicht gut hinbekommen. Also du musst mal auch so sehen, Deutschland, also in der deutschen Industrie, ne, war ja auch ein jahrelanger Trend zur Outsourcing. Mhm. Das heißt, du hast alle Themen ja eigentlich abgegeben, ne, nach Indien oder nach Osteuropa. Ne. Das war zum Beispiel in den USA natürlich auch der Fall, aber zum Beispiel in Silicon Valley, da gibt es halt viel mehr Hacker, Coder, ne, Leute, die wirklich was bewegen wollen am Ende des Tages. Ne. Das haben wir in Deutschland nicht so viel. Ne. Das ist eine ähnliche Entwicklung wie im Startup-Bereich. Also die meisten Startups hier werden ja nicht von IT-Leuten oder Engineers, also Ingenieuren gegründet, sondern die meisten werden ja von BWLern gegründet, ne? Die irgendwie an der Apps waren oder an der WAU am Ende des Tages. Ne? In den USA ist es ganz komplett anders. Ne? Da studierst du Computer Science oder brichst ab, ne? An Stanford und dann gründest du eine Firma daraus. Ne? Und das ist eine ganz andere Mentalität am Ende des Tages. Ne? Also ich sehe auch natürlich in Deutschland, gibt es natürlich diesen Trend, das haben wir auch bei Volkswagen gemacht. Ne? Also Volkswagen will jetzt viel mehr IT-Leute einstellen. Ich glaube, nach der letzten Planstelle wollten sie, glaube ich, 2000 Leute, IT-Leute einstellen. Ne? Bosch will irgendwie auch Milliarden investieren, um 20.000 Software-Ingenieure weltweit einzustellen. Ne? Also dieser Trend ist jetzt da, dass die jetzt diese Kompetenz aufbauen. Aber wir haben in Deutschland nicht diese Kompetenz, ne? Also
ich glaube, also neben der Kompetenz, also ich stimme dir absolut zu, was das Thema Kompetenz angeht, vor allen Dingen, weil, sagen wir mal, sehr viele starke Firmen oder wirtschaftlich starke Firmen, die wir in Deutschland haben, sitzen, so wie du sagst, in der Pampa. No references an dieser Stelle. Das Problem ist ja, einerseits an Talent ranzukommen, aber ich denke, es gibt auch perfekte Beispiele, wo man, wo Großkonzerne, sagen wir mal, wirklich Geld in die Hand genommen haben und investiert haben in Talent.
Ja.
Als, ich denke mal, Paradebeispiel, dass man, was man nehmen kann für so eine Digital Initiative, mhm. Also weil fast jeder Konzern irgendwie auf der Welt irgendwie jetzt eine Digital Initiative hat, einfach seinen Konzern haben und dann add digital, that's it, ist, glaube ich, GE. Aus Amerika, wenn man sich die mal anschaut, die haben ja auch mit GE Digital, haben die ja wirklich, also ich weiß gar nicht, wie viel die investiert haben, aber hunderte von Millionen, wenn es nicht sogar Milliarden sind, um quasi ein riesiges Office im Valley aufzuziehen, mit, keine Ahnung, über 1000 Software-Engineers und allem, und das Ding ist halt voll vor die Wand gefahren.
Ja.
Ja, also die haben sich jetzt auch pivoted, also nochmal komplett neu orientiert, weil die Strategie einfach nicht geklappt hat, also da war, das hat anscheinend nicht geklappt, einfach Software-Engineers zu heilen.
Das reicht auch nicht. Also, wenn du heutzutage in der digitalen Welt ständig hast, ne, reicht ja nicht nur, dass du irgendwelche nur Leute holst. Ne. Das ist ja wie, wenn du sagst, ich will jetzt eine AI-First-Company werden, ne, reicht ja auch nicht, ich hole jetzt mal zwei Data Scientists, dann werden die es schon rocken oder so. Ne. Ja. Und das ist eine Kulturwandel am Ende des Tages. Ne. GE oder viele alte Unternehmen, ne, die leben nur in einer Kultur, die nicht gemacht ist für diese moderne Welt am Ende des Tages. Ne? Und da musst du dich halt umändern am Ende des Tages. Und da gibt es halt viele Sachen. Also dieser Kultur, die richtigen Leute müssen da rein, in dieser Kultur. Ne? Geld, ne? Also natürlich willst du Kultur verändern, du willst Leute heilen, aber ohne Geld geht es halt auch nicht. Ne? Und natürlich brauchst du ein Businessmodell, ne? Also es geht ja auch nicht, dass du sagst, hey, ich werde jetzt mal fahren digital, ne? Und dann wird alles gut funktionieren, ne? Sondern du brauchst ja auch ein Business dahinter, ne? Und das musst du aufbauen, das musst du lernen, ne? Da musst du halt, also das ist ja auch so eine Sache. Also in dieser Kulturfrage gibt es ja auch so eine Fail-Fast-Culture, ne? Ich würde auch sagen, don't fail, ne? Also wer möchte von uns schon heute so viel failen? Also wenn ich heute jetzt 10, 20 Mal gefailt habe, dann stehe ich ja nie mehr auf am Ende des Tages, ja, ne? Und in Deutschland ist auch diese Fehlerkultur auch nicht so ausgeprägt wie in den USA, ne? Aber wichtig ist nicht zu failen, sondern aus diesen Fehlern zu lernen, ne? Und das können wir auch nicht so gut. Also wir können nicht mal failen und wir können auch nicht lernen, ne? Weil das haben wir beides nicht. In den USA ist ja diese Fail-Culture da, aber wenn du zu oft failst, ne, dann lernst du ja nichts daraus, ne? Dann stehst du nicht mehr auf am Ende des Tages, ne?
Du brauchst beide Seiten.
Du brauchst beide Seiten, ne? Und das ist eine Komposition aus verschiedenen vielen Themen, ne? Das ist ja wie bei Axel Springer genauso. Also wenn man wirklich diese Historie noch betrachtet, ne? Ich muss dir sagen, wir in der organischen Entwicklung sind wir nicht so stark gewesen, ne? Also da sind wir noch sehr träge, ne? Wir haben ja uns sehr viel eingekauft, sehr strategisch, ne? In sehr digitalen Firmen, und wir kaufen diese Kompetenzen uns ein, ne? Und für uns ist ja sozusagen eine Herausforderung, diese Kompetenzen, ne, selbst zu entwickeln, ne? Auch wir haben diese Herausforderung am Ende des Tages, ne? Wir haben natürlich unsere Komposition ist natürlich, wir haben ein gutes Fundament. Andere Firmen haben dieses Fundament am Ende nicht, ne? Es gibt ja viele Firmen, die, weiß ich nicht, die denken, ich habe jetzt eine Firma, ich mache jetzt nochmal eine Internetseite, jetzt kann ich mich digital nennen? Nee, so einfach funktioniert es nicht, ne?
Ja. Was denkst du, also Talent ist auch, also ein Talent ist ein natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, also mit dem wir auch mit Benjamin also sehr oft darüber sprechen, vor allen Dingen, was, sagen wir mal, so die traditionellen Unternehmen angeht, die jetzt, sagen wir mal, nicht headquartered in Berlin sind, oder in Hamburg oder München oder wie auch immer. Was denkst du, ist halt noch so ein Problem von Unternehmen, einfach, sagen wir mal, wirklich eine Mehrwertgenerierung aus Daten hinzubekommen, also fürs Unternehmen. Also wirklich, sagen wir mal, okay, die letzten Jahrzehnte war mein Produkt, keine Ahnung, Print, wie auch immer, jetzt als Beispiel von Axel,
ja,
oder, keine Ahnung, eine Maschine oder Komponenten, die ich verkauft oder was, ja, auch immer, hin zu, okay, ich denke jetzt um, ich habe neue Geschäftsmodelle,
ja,
ich gehe jetzt also wirklich in neue Felder rein, ja, einfach. Was denkst du, was ist da das Problem bei uns in Deutschland?
Das größte Problem ist, dass wir alles als Projekt ansehen. Und dieses Projekt muss am besten von Tag 1 Geld machen, ne? Das ist halt so ein typisches Innovationsdilemma, ne? Du willst Innovationen vorantreiben, du willst gucken, was sind neue Geschäftsfelder, ne? Aber du bist nicht bereit, sozusagen genug Geld zu investieren, ne? Um wirklich diese Sachen zu machen, ne? Und das ist halt für uns ein großes Problem, weil ich sag mal so, das ist genauso wie bei uns. Wir haben viele Daten, aber ich muss sagen, viele unserer Daten sind halt schlecht, ne? Also das sind im Machine Learning, sag mal so, wenn du gute Daten hast, sind sie gut gelabelt, ne? Die sind halt in diesen Use Case ausgerichtet, ne? Und das ist halt in vielen anderen Firmen in Deutschland genauso. Selbst wenn du in der Automobilindustrie bist, ne? Da gibt es halt, da habe ich von Leuten gehört, ja, wir haben mega viele Daten, so ein Auto produziert ja Tonnen an Gigabytes irgendwie in der Minute und so. Und wir müssen ja einfach nur diese Daten crunchen, ne? Und dann werden wir daraus neue Geschäftsmodelle kreieren, ne? So funktioniert das gar nicht. Also um neue Geschäftsfelder zu finden, ne, musst du halt testen, ne? Du musst halt schauen, okay, wir haben jetzt diesen Datensatz, ne? Vielleicht können wir ihn monetarisieren, ne? Und Monetarisierung heißt nicht, das ist das große Problem hier auch, Monetarisierung heißt nicht, dass du Daten verkaufst, ne? Also du verkaufst keine Rohdaten oder so, ne? Sondern du verkaufst sozusagen die Analyse der Daten on top drauf, ne? Auch anonymisiert oder so, ne? Oder du kaufst APIs, ne?
Ja.
Also das, was ja zum Beispiel Google und Amazon gut können in ihrer Cloud, ne? AWS als Beispiel, ne? Die monetarisieren ja eigentlich ihre Daten, die sie von Amazon nutzen, ne? Für ihre Großkunden im B2B-Bereich, ne? Und natürlich, die ersten Sachen waren nicht gut, ne? Und es sind immer noch Sachen, die sind schlecht, ne? Aber viele Sachen verkaufen sich gut am Ende des Tages in solchen Sachen. Ne? Und natürlich, also das meiste, was sie auch machen, ist ja, sie nehmen ihre eigenen Modelle für ihre eigene Produktentwicklung und so. Ne? Und das musst du halt nur herausfinden, wenn du viele Sachen testest. Ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt mal einen Datensatz, ich baue wähle mal auf, ich baue da bereits ein Produkt, ne? Ich probiere das zu vermarkten am Ende des Tages, ne? Und gucke mal, okay, wer nimmt das an, ne? Oder wie kann ich das benutzen, ne? Und dann schaue ich mal, okay, habe ich einen Kunden dazu? Wenn ich nicht habe, warum liegt das daran, ne? Und natürlich kann man scheitern, aber dann muss man weitergehen, ne? Dann muss man halt gucken, pivoten, schnell, schnell, schnell was machen, fehlen, lernen, ne? Hier in Deutschland ist es so, lass uns erstmal ein Center of Excellence aufbauen. Ich gebe dir jetzt hier 20 Millionen, hol mal jetzt hier irgendwie 100 Leute. Ey, wir haben schon so viele Use Cases, ne? Ey, wir haben so viele Daten. Die warten nur noch auf diese Data Scientists, ne? Wir brauchen nur noch diese Data Scientists, dann wird schon was rauskommen, ne? Das ist auch so ein großes Problem. Diese Data Science Abteilungen sind manchmal so komplett isoliert, ne? Vom kompletten Business oder auch von anderen Rollen, ne? Also von Produktmanagern, von Software Engineers, ne? Du brauchst ja für ein Produkt viel mehr, ne? Als irgendwelche Data Scientists, ne? Und das ist das große Problem.
Sehr spannend. Wir haben jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, auch über die interne Perspektive von Unternehmen und wie auch das von unternehmerischer Seite zusammenhängt. Aber wenn wir uns das jetzt deutschlandweit oder auch europaweit angucken, gibt es ja auch andere Player. Also ich bedenke da zum Beispiel ganz besonders beim Thema Talent an die Universitäten oder beim Thema Infrastruktur auch an die Regierung, an die Politik. Was ist deine Meinung dazu? Was muss da vielleicht passieren? Welche Verantwortung siehst du da vielleicht, die da nicht so wahrgenommen wird, oder welche Erwartungen hast du da auch?
Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Also ich kann so ein bisschen von der Politikseite sagen, ne? Das ist halt, da habe ich eine gewisse Meinung dazu. Ich glaube, in Deutschland brauchen wir auch mal zum Beispiel einen Digitalminister, ne? Also der sich für diese Themen sich auch mal so annimmt am Ende des Tages, ne? Ich meine, wir haben natürlich eine Etikettekommission, die sich mit diesem Bereich KI beschäftigt, aber da zum Beispiel ist meine Frage auch, ich weiß nicht, was diese Kommission am Ende des Tages macht, ne? Ich weiß nicht, wie wir diesen Wirtschaftsstandort Deutschland vorantreiben, ne? Und es gibt ja auch diesen ominösen KI-Fund, ne? Von denen alle mal sprechen, irgendwie, den da, keine Ahnung, es waren mal 3 Milliarden, dann haben sie es mal reduziert auf 500 Millionen, ne? Und selbst für mich als Firma ist es halt ein sehr bürokratischer Aufwand, zu sagen, okay, ich muss jetzt eine Uni suchen, um Gelder von diesen Funds bekommen, ne? An einem gewissen Thema, ne? Es gibt ja keine direkte Förderung so in Firmen. Also wir haben jetzt, okay, hey, hier, wir als Axel Springer wollen gerne 20 Leute einstellen. Wir würden jetzt gerne zum Beispiel, keine Ahnung, Steuernachlässe bekommen, hier in Berlin. Das ist, ich glaube, wenn du nach Leipzig gehst und so, das geht. Also die würden, da gibt es halt, glaube ich, so Steuermodelle, ne, wo das geht, ne? Aber das ist für mich sehr schwierig, ne? Es ist nicht so leicht einsehbar, wie man das macht, ne? Und dann natürlich ist halt auch natürlich Uni-Kooperationen, ne? die glaube ich in Deutschland auch natürlich existieren. Also es gibt natürlich Firmen, die kooperieren mit einigen Unis, wir kooperieren natürlich auch mit einigen Unis, ne? Aber wir haben auch nicht diese Enge wie in den USA, ne? Also wo zum Beispiel komplette Research Labs finanziert werden, ne? Von Großunternehmen, ja. Ne?
Ich glaube, das ist halt auch das Problem einfach, weil in Deutschland die Unis, glaube ich, auch gar kein Geld von den Unternehmen annehmen dürfen, zu, sagen wir mal, dass Research überhaupt gar nicht gefundet werden darf von Unternehmen. Ne? Also, dass die Professoren im Endeffekt einfach also gar kein Geld annehmen können. Ne? Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele, sehr, sehr, sehr viele strukturelle Probleme.
Ja. Und das ist ja auch das Problem, zurückzugehen nochmal mit diesem Bezug, warum von Forschung auf Industrie so schwierig ist. Ne? In der Forschung, also ich habe jetzt selber nicht promoviert, aber ich habe überlegt zu promovieren, weil ich habe sehr auch wissenschaftlich gearbeitet in meiner Masterarbeit und ich habe auch natürlich sehr viele Leute, die promoviert haben, ne? Und ich habe immer noch einige Freunde, die in der Forschung arbeiten als Postdoc. Das größte Problem auch in der Uni ist, die Arbeitsweise in der Uni ist komplett anders in der Industrie. Ne? Also in der Forschung, was ist das Ziel? Das Ziel am Ende des Tages, ich will mein Paper release haben, ich will dazu am besten bei Springer Nature oder so, ne? Und will
ganz viele Zitate bekommen.
Genau, ganz viele Zitate bekommen am Ende des Tages, ne? Und natürlich dann irgendwann meine Professorstelle haben, ne? Und das Ziel ist ja nicht sagen, hier, ich habe jetzt meinen Forschungsbereich und den bringe ich mal in Produktion, ne? Das ist in den USA zum Beispiel, wenn du bei Google Brain dir anguckst, ne? Nicht so der Fall. Natürlich, sie wollen natürlich auch Papers schreiben und so, sie wollen natürlich auch ihre zu Konferenzen gehen wie NeuroNips, ne? Und da das alles vorstellen, aber für die ist ja der Hauptzweck, Google finanziert sie ja nicht aus einem bestimmten Grund, ne? Aus einem Selbstzweck. Und wir machen jetzt KI weil wir so menschenfreundlich sind, ne, und so rum, sondern sie wollen natürlich etwas Kommerzielles zurückhaben am Ende des Tages, ne. Und deswegen sind natürlich auch Tools entstanden wie TensorFlow, ne, und viele von vielen diesen Produkten, was natürlich jetzt total jeder Uni hier in Deutschland hilft am Ende des Tages, ne. Aber in Deutschland bringen wir so eine Sachen nicht hervor, ne, weil wir zu wenig Fokus auf die Sachen haben und zu wenig Fokus auf, cool, das können ja eigentlich mal helfen, anderen Unis das mal voranzubringen, ne? Sondern wir sind ja immer in diesem Kosmos, in unserem eigenen Kosmos, isoliert, ne? Boah, ich darf jetzt nicht wissen, was irgendwie diese andere Uni macht, weil sonst können sie ja irgendwie meine Ideen klauen, ne? Und dann ist es als Paper hervorbringen. Da kann ich ja meinen Doktor nicht beenden lassen, ne? Und das ist halt auch sehr, sehr schwierig bei uns hier, ne? In den Bereichen. Und ja, es ist halt ein strukturelles Problem. Also ich sehe diese Probleme nicht nur in Unis und in der Politik, sondern es ist ein Gleichschritt zwischen Industrie, Uni und Politik. Es ist ein Komplettversagen auf verschiedenen Verhältnissen, ne? Sondern nicht nur auf einer Seite. Es gibt, keiner hat Schuld am Ende des Tages, ne? Sondern wir alle sind im gleichen Boot. Ne? Und wir müssen jetzt eine Lösung finden, wie wir das vorantreiben. Und ich probiere sozusagen meinen Teil beizutragen, ne, zu dieser Entwicklung. Und ich suche Verbündete am Ende des Tages. Ne? Das Ziel ist irgendwann ja natürlich hier, Axel Springer, wir wollen ja natürlich auch Research vorantreiben. Ne? Also wir werden das jetzt nicht gleich am Anfang an machen, aber wir wollen es irgendwann auch vorantreiben, ne? für unsere Themen. Da suche ich auch Verbündete und natürlich auch in der Politik am Ende des Tages. Ne? Das kann man nicht unterschätzen. Am Ende des Tages ist es du brauchst diese Verbündete, ne? Weil ich als Unternehmen lebe ja sozusagen in einer Gesellschaft. Ne? In dieser Gesellschaft gibt es halt politisch irgendwelche Regeln. Ne? Und diese Regeln muss man halt mitgestalten oder so. Ne? Und wenn man nicht mitgestaltet, wird man gestaltet von irgendjemandem. Ne? Und, und ich muss auch sagen, in Deutschland gibt es halt auch sehr viele Leute, möchte gern KI, Wannabe-Experten. Ne? Heutzutage ist ja auch jeder ein Experte, wenn man irgendwie, keine Ahnung, sich eine Dokumentation über DeepMind und whatever angeguckt hat, ne? Dass man gesehen hat, oh ja, boah.
Dann kriegt man es auch schon in eine tolle PowerPoint zusammen zu klicken.
Ne? Ja, also das ist, es gibt so viele Scharlatane hier in Deutschland, also es ist mir auch egal, ich meine, diese Welt lebt von solchen Leuten.
Wer ist denn der letzte Experte, mit dem du gesprochen hast?
Also ein echter Experte oder?
Ein echter Experte, mit dem du persönlich gesprochen hast, wer war der letzte Experte?
Puh, eigentlich ist es vor kurzem. Also ich war ja vor kurzem auf the German Chinese AI Association. Ja. Also es ist diese deutsch-chinesische Vereinigung. Ja. Ne? Und das ist so eine coole Vereinigung. Also ein cooler Verein, weil der fördert sozusagen den Austausch zwischen chinesischen und deutschen Studenten und Unternehmen, ne? Im Hinblick auf KI. Und da habe ich mit einer Reihe von Experten. Das war richtig cool. Also natürlich von Tencent, also Dr. Hans Xiao, kenne ich schon seit Jahren. Ne? Dann ich weiß nicht, wie sein Nachname richtig ausgesprochen, Dr. Hans Uskeit, ne? der leitet das DFKI hier in Berlin. Ne? Also das sind für mich zum Beispiel Experten, die wirklich in der Forschung sind, ne? Oder halt auch in der Firma wirklich scientific gearbeitet haben, aber auch Sachen in Produktion.
Die Brücke schlagen können auch. Ne?
Genau, das sind Leute, die auch wirklich wirklich mein Buch in Machine Learning gelesen haben. Ne? Und nicht nur, weiß ich nicht, eine PowerPoint-Folie oder halt irgendein Bericht. Die haben wirklich, also, ich sag mal so, KI, das ist jetzt keine Rocket Science, ne? Aber du brauchst ein Fundament, ne? Ja. Du musst doch mal was gemacht haben. Also,
du musst zumindest auch schon mal selber Code geschrieben haben. Ne?
Genau, das ist ja wirklich ein zweites Thema. Also, wenn du heute Tage auch, also du wirst ja auch Manager heute oder du wirst auch Head of AI oder whatever, wenn du ja nicht mal irgendwie Code geschrieben hast vorher, ne? Oder wenn du nicht mal weißt, was du am Ende des Tages machst, ne? Und das ist aber schwierig, weil dieser Bereich ist so spezialisiert, ne? Und da brauchst du das jetzt auch, ne? Und du willst ja auch deine Leute weiterentwickeln. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie irgendwelche Leute von der Straße holen und sagen, ja, hier, ich habe jetzt mal auf dein CV gesehen, du hast irgendwie alles drin, ne? Du hast mal Python gemacht, du hast mal Java gemacht, ne? Du hast irgendwie so einen Kurs mal gemacht hier online, ne? Dann bist du halt prädestiniert und so. Das reicht nicht aus, ne? Also das ist ein Mix aus verschiedenen Kombinationen. Du brauchst Leute, die natürlich nicht dieses tiefe Wissen haben, ne, im Machine Learning oder so, ne? Also du brauchst Leute, die mehr Engineers sind. Ne? Die sagen hier, ich lese mein Paper, ich verstehe das Ganze alles mathematisch und setze es mal um. Und du brauchst natürlich auch Leute, die sagen, ich mache jetzt Fundamental-Research, Fundamentalforschung. Also wirklich neue Algorithmus entwickeln, neue Layers, halt eben Deep Learning entwickeln. Ne? Und diese Kombinationen brauchst du halt in diesen Bereichen. Ne? Und das sind für mich Leute, die dann irgendwann hoffentlich diese Experten werden und auch mehr diese Führungsrollen kommen. Ne? Auch nie allgemein im Tech allgemein. Ne? Also nicht diese Scharlatane, die halt laufen und sagen, ja, hier, ich bin jetzt einer von den 5 oder 10 AI-Experten in Deutschland, weil ich, keine Ahnung, immer dieses Thema gemacht habe. Oder ich habe ein Strategie-Paper mal darüber geschrieben. Das ist ja auch so. Also in den vielen Konzernen schreibst du ein Strategie-Paper und morgen bist du halt der Blockchain-Experte. Oder du bist der Digital-Experte oder so. Ne? Das ist für mich keine Voraussetzung.
Du selbst codest ja schon gerne auch, richtig?
Oder hast ich code gerne.
Weil das haben wir auch auf deiner Homepage gesehen. Ja. Auch, dass du da deinen Code selbst zur Verfügung stellst. Ja. Also bist du wahrscheinlich auch ein Fan von Open Source, richtig?
Ich bin ein großer Fan von Open Source. Ich bin ein großer Fan von Teilen. Mhm. Natürlich, wir als Firma werden nicht unsere besten Algorithmus teilen. Also Algorithmus im Sinne von die trainierten Daten. Ja. Also wenn es ein Algorithmus ist, keine Ahnung, den wir bauen, den stellen wir auch hoch oder so. Ne? Das ist ja egal. Ohne diese Daten funktioniert das überhaupt nicht. Ne? Also ich glaube, ich habe es mal falsch gesagt. Der Algorithmus ist ja immer Verbindung, also der gelernt ist, ne? Verbindung aus ein tiefes neurales Netzwerk, also weil wir im Deep Learning sind, bloß der Gewichtung. Ne? Diese Gewichtung, die geben wir natürlich frei. Aber ob wir dieses neurale Netz oder dieses Framework, das gebe ich gerne frei. Also ich würde gerne sehen, wie andere Leute das nutzen. Ne? Weil am Ende des Tages, wir leben von unseren Daten. Also diese Daten, ohne diese Daten funktioniert es halt nicht. Ne? Und ich zurzeit kann nicht mehr so viel coden, wie ich das gerne will. Bei uns ist so, bei Axis Engineering haben wir halt so Innovationswochen. Das heißt, zum Beispiel, ich bin jetzt zum Beispiel diese Woche eine Innovationswoche, ne? Wo ich halt ein bisschen jemandem helfe bei so einem Projekt im KI-Bereich. Ne? Und da code ich ein bisschen. Ne? Aber das ist jetzt nicht mehr so dann wo ich jetzt jeden Tag noch Code schreibe. So, ne? Ja. Weil meine Rolle gibt es einfach nicht her. Also ich habe andere Prioritäten. Ich muss Leute heilen, ich muss mit Stakeholdern reden, ne? Ich muss andere administrative Aufgaben machen, ne? Podcast gehen, Evangelist sein am Ende des Tages. Ne? Und das ist halt auch wichtig. Also ohne Evangelisten geht es ja auch nicht. Ne? Du musst ja diese Aufgaben füllen am Ende des Tages, um für deine Teams Rückenwind zu bekommen, ne? Für diese Themen am Ende des Tages. Weil sonst bist du auch immer nur sagen, oh, das ist ein U-Boot. Der macht irgendwas, aber man weiß gar nicht, was er genau macht. Und für mich war das eigentlich von diesen durchgängig 7 bis 8 Stunden der 5-Tage-Woche zu coden, war es schon ein kompletter Umschwung, würde ich sagen. Ne? Also es war irgendwie so, okay, jetzt muss ich halt mehr Management-Aufgaben machen. Jetzt muss ich auch mehr Recruitment machen. Ne? Und da war ich mir schon nicht so sicher, ob das mir komplett Spaß macht. Aber weiß nicht, mir macht beides Spaß. Ne? Also über den Lauf der Zeit fand ich beides gut. Und natürlich bei einigen Projekten, zum Beispiel selbst bei Dialo, habe ich gesagt, boah, geil. Das hätte ich auch gerne selber gecodet und ich hätte es gerne auch selber wäre ich zur Konferenz gegangen und hätte es selber gerne.
Ich glaube, man braucht doch diese Faszination.
Genau, also ich hätte es gerne selber vorgestellt und so, ne? Und, aber natürlich, ich habe mir das Paper durchgelesen, ne? Ja. Ich lese immer noch regelmäßig Papers und natürlich, die haben mir gesagt, okay, kannst du mal kurz einen Code durchgehen, ne? Das mache ich immer noch gerne, ne? Also Code-Reviews mache ich noch gerne, aber ich mache das jetzt nicht irgendwie 7 Stunden irgendwie, 6 Stunden irgendwie am Tag, ne? Das kann ich nicht. Dann fallen halt so viele andere Aufgaben weg, ne? Ja. Wo ich sage, oh krass, das funktioniert so nicht.
Ich denke, es ist ganz wichtig, wir kommen langsam, denke ich, mal zum Ende der Folge, aber es ist ganz wichtig, dass wir noch einmal von dir so eine, sagen wir, so ein positives Paradebeispiel in Deutschland bekommen. Du bist ja relativ aktiv in dem ganzen Landscape so, was sagen wir, Machine Learning, AI, whatever Abbreviation oder
whatever.
Ja, du dafür verwenden möchtest. Und was ist denn für dich in Deutschland so ein Paradebeispiel Organisation, Firma, Individuals, suchst dir aus, die in dem Thema gut unterwegs sind. Und was ist deiner Meinung für Deutschland oder wo hat Deutschland eine Chance? Und was, in welchem Bereich, um diesen Themen mitzugestalten und auch einfach eine führende Rolle einzunehmen? Ja.
Zu deiner ersten Frage, für mich, also eine persönliche Meinung, denke ich, ist Zalando zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel hier in Deutschland. Also Zalando hat sich klassischerweise von diesem Startup entwickelt, wo sie komplett kein Geld gemacht haben, zu einer Firma, was eigentlich relativ sehr gut profitabel ist. Ne? Und sie haben sehr gute Leute gehabt und auch sehr, sie haben immer noch sehr gute Leute, ne? Die sind diesen Machine Learning Teil sehr gut vorantreiben. Ne? Und sie haben ja als einer der wenigen deutschen Firmen auch ein Research Lab, wo ich sage, was auch eine gewisse Exposure hat, ne? Also eine externe Sicht auf irgendwelche Sachen. Ne? Und das finde ich gut. Also man sieht, was Zalando macht. Zu deiner zweiten Frage, ich würde sagen, wir haben noch sehr viele Chancen im Bereich Produktion. Also wir sind immer noch für diesen Bereich. Ne? Wir sind immer noch sehr stark in diesem Bereich Produktion, egal wie es umgeht. Ne? Und um das Ganze mitzugestalten, müssen wir halt unsere, also wir sind halt immer sehr gut in Engineering, ne? Also in diesem Engineering-Bereich, auch in der Produktion oder Autos oder whatever. Ne? Aber wir müssen jetzt hinbekommen, diesen Software-Bereich hinzubekommen, ne? Also gut hinzubekommen. Wenn wir diesen Software-Bereich gut hinbekommen, dann haben wir diese gute Symbiose zwischen Hardware und Software. Ne? Ich sage Software, weil ich sage jetzt nicht AI und Machine Learning, weil Software für mich ist am Ende des Tages, AI endet in der Software. Ne? Yes. Für mich ist AI und Machine Learning auch Software 2.0. Ne? Und es soll dann darin enden, ne? um dieses Kundennutzen, um diese User Experience oder um Effizienz zu verbessern. Ne? Und diesen Teil, da sind wir noch sehr, sehr schwach. Und da sind wir, ich würde sagen, noch sehr am Anfang in vielen Punkten. Und wir haben auch keine Zeit, weil unsere Zyklen, also die Zyklen im Softwarebereich, die sind viel schneller. Ne? Ja. Das ist das klassische Problem, was wir auch haben im deutschen Bereich, ist, wir haben andere Zyklen gehabt. Ne? Zum Beispiel, wenn du ein Auto herstellst. Autoproduktion, also nicht Produktion, sondern Autoentwicklung, ne, bis zur Serienreife dauert so, glaube ich, 7 Jahre. Das heißt, du musst forschen, du musst es testen, ne, und irgendwann in 7 Jahren hoffst du, das ist draußen, ne, im Softwarebereich. Ich baue mal über das Wochenende meine App, ne, ja, und baue ein komplett skaliertes Geschäftsmodell auf am Ende des Tages. Ne. Also an diesen Zyklen müssen wir uns gewöhnen und wir müssen sehr schnell aufbauen. Und da gehört es viele Sachen dazu. Also das ist nicht, das können wir als Firma alleine nicht stemmen. Ne? Also Springer ist relativ klein. Ne? Also wir haben natürlich ein großes Powerhouse im Softwarebereich, das ist SAP, aber das ist die einzige deutsche Firma, ne, die ich so ein bisschen kenne, die wirklich im Softwarebereich, im Konzernbereich ist. Ne? Alles andere ist halt immer noch klassische Industrie und so weiter und so fort. Ne? Und dann, diese Firmen wollen sich natürlich verändern, deswegen gibt es ja diese Digital Labs. Ne? Aber dann auf der anderen Seite, wir haben natürlich auch keinen Nachwuchs. Ne? Also wir hatten ein strukturelles Problem in der Schule. Ne? In der Schule müsste man ja zum Beispiel auch anbieten, Informatikkurse. Ne? Wir müssen die Leute ausrüsten. Wir müssen unser ganzes Netz mal ausrüsten, ne? An Internet. Ne? Wenn ich hier zum Beispiel nach Vietnam oder Südkorea gehe, da ist das Internet kostenlos und dann nochmal 10-mal so schnell. Ne? Wo ich hier, hier funktioniert mein Internet manchmal nicht, ne? Das ist auch total witzig. Oder was ganz Witziges war, meine Freundin kommt ja aus Singapur, mhm, und als sie in Deutschland war, hat sie mich gefragt, was ist denn eigentlich dieses E auf dem Handy? Ne? Das kenne ich gar nicht. Das kennen die gar nicht so, weißt du?
Error 404 not found.
Ja. Weißt du, da ist mir schon so aufgefallen, so, okay, wir sind noch sehr, sehr viel im Tiefland. Ne? Also das ist halt eine Kombination aus sehr vielen verschiedenen Sachen. Und da müssen wir halt auf am Ende des Tages.
Hast du denn, wenn du dich selbst auch als Evangelist siehst, jetzt so auch direkt einen Ratschlag an der Hand, wenn wir zum Beispiel jemanden in der Zuhörerschaft haben, der jetzt gerade an der Uni ist oder an der Schule ist und sich einfach begeistert für diese Themen oder schon arbeitet und sich einfach auch darauf orientieren möchte, was kann er tun, trotzdem diese Strukturen da vielleicht manchmal schwierig sind und es da noch nicht diese Strukturen gibt, wie das wirklich im großen Maßstab funktioniert. Hast du vielleicht so einen Ratschlag einfach, was man tun kann?
Ja, ich habe jetzt keinen ABC-Ratschlag, ja, ne? Ich glaube, das ist immer individuell getrieben. Ne? Also du kannst ein Unternehmen sein, was diesen Bereich nicht hat, ne? Und wenn man jetzt interessiert ist, dann soll man das treiben, ne? Dann soll man wirklich auch den Mut haben, zum Vorstand zu gehen, hey, das ist wichtig, wir müssen jetzt Geld daran nehmen, ne? Und wir wollen dieses Thema vorantreiben. Und dann gibt es halt aber natürlich andere Unternehmen, wo man zum Beispiel, die haben schon sowas, aber die haben einfach eine schlechte Führung, ne? Und da muss man halt gucken, ist es wirklich das richtige Unternehmen, wo man noch ist? Oder guckt man sich dann um am Ende des Tages, ne? Und geht man zu anderen Bereichen, ne? Ja. Um es zu lernen, ne? Und man bleibt dann nicht, heutzutage bleibt man auch nicht mehr so, keine Ahnung, 20 Jahre, 25 Jahre ein Unternehmen, ne? Ja. Für mich ist es so, wenn man ein Unternehmen ist, möchte ich lernen, ich möchte was kreieren, ne? Und für mich ist es auch wichtig, wenn ich Leute einstelle, dass sie diese Mentalität haben, ne? Also, das ist für mich der größte Ratschlag. Wenn du nicht mehr, wenn du in einem Unternehmen bist, oder in der Uni, Uni will ich jetzt nicht sagen, aber da lernst du ja immer was, ne? Deswegen bleib in der Uni. Aber wenn du ein Unternehmen bist und nicht mehr lernst, ne, dann guck dich um.
Ja.
Ne? Dann, und nach 2-3 Mal und irgendwas, wo du irgendwelche Blocker hast, ne, und das nicht gelöst worden ist, ne, dann guck dich um. Ne? Und wenn es aber gelöst wird, ne, dann treibe weiter Sachen voran, ne? Und guck immer, dass du neue Sachen lernst. Ne? Weil das ist ohne dieses Prinzip, dieses Continuous Learning, ne, dass man immer ständig lernt, mehr lernt, ne, und sich weiter verbessern will, dass dann ohne die Sachen funktioniert das nicht gut. Ne? So habe ich mich auch entwickelt. Also natürlich, wenn ich 50 bin, da habe ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel Lust, ne, so viel zu lernen.
Singularity.
Ja. aber jetzt, wenn man jung ist, dann muss man das machen. Ne? Also man sollte jetzt nicht zur, deswegen sage ich auch, geht nicht sofort zu Konzernen. Ne? Wenn ihr zu Konzernen geht, könnt ihr in eine Abteilung kommen, wo ihr überhaupt nichts mehr lernt, ne? Wo ihr nur noch in Politik bekramt werdet, ne? Wo ihr nur noch Kramkämpfe führt, ne? Wo ihr euch nur noch benehmen müsst, ne? um irgendwelche Sachen voranzutreiben. Und die Sachen werden auch nicht vorangetrieben, weil dann wahrscheinlich irgendeine Rechtsabteilung gibt, die dann sagt, ey, nein, so geht es nicht. Ne? Und das ist halt schwierig. Ne? Und so kommt man nicht voran in jungen Jahren. Also deswegen sage ich auch immer, wenn man jung ist, sollte man sich etwas suchen, wo man gestalten kann. Deswegen bin ich auch hier. Ich möchte in Deutschland mitgestalten. Ich bin ja auch Deutscher und ich möchte das auch gestalten am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Und ich möchte es so lange gestalten, wie ich es kann, mit meinen eigenen Kräften. Ne? Und ich habe hier in Deutschland gibt es natürlich sehr viele Kräfte, ne, die sagen, okay, das wollen wir nicht oder so, das geht alles so schnell voran. Ne? Aber da muss man gucken, ne, wie lange man das gestalten kann. Ne? Und ich hatte bisher Glück, dass ich es gestalten konnte.
Ganz, ganz spannend. Ich denke mal, das ist der perfekte Punkt, um jetzt quasi zur letzten Frage überzugehen. Wenn du das Thema Gestalten ansprichst oder mitgestalten. Benjamin hat da so ein nettes Zitat. Wie geht denn das nochmal?
Also wir glauben das tatsächlich auch, weil wir glauben, dass die Leute, die die Zukunft gestalten, auch diejenigen sind, die am besten vorhersagen können.
Das stimmt. weil du dann sozusagen deine Vorhersage schon selber mit definierst. Das ist ja dein Input.
Genau, du kannst ja dann auch wahr machen. Einfach
richtig, genau.
Und deswegen würden wir uns freuen, wenn du uns eine Vorhersage gibst. Was möchtest du vielleicht in Zukunft gestalten? Was glaubst du, wird gestaltet werden?
Also hinblicklich sozusagen auf meine Rolle, weil ich ja neu bin, möchte ich ja sozusagen diese Rolle gestalten. Ne? Und mein Ziel ist ja natürlich, dieses Thema, also mein Thema hier voranzutreiben bei Axel Springer. Und Vorhersagen sind immer schwierig, ne, am Ende des Tages. Aber ich hoffe, ne, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass es eintretet, ne, sag ich mal so, dass sozusagen Axel Springer diesen Wandel bekommt, ne, zu einer AI-Firma wird, ne, dass wir da neue Geschäftsmodelle daraus kreieren können, ne, die unsere Existenz als Medienhaus irgendwann auch noch in ein weiteres Level voranbringen wird. Ne. Und diese AI-Kultur oder dieses AI-First, was ich auch nenne, weil ich will ja sozusagen, also ich bin ja auch in der AI-First-Company verwandeln, nehme ich ja auch sozusagen nur sehr viel manchmal auch als Vorwand, um einen kulturellen Wandel voranzubringen. Ne? Also Zusammenarbeit hinsichtlich der Abteilung, ne? Aber halt auch diesen Zusammenhalt zwischen Produktleuten mit Techies, ne, mit Software-Ingenieuren, mit Designern, Grafikern, ne, aber halt auch mit Journalisten, ne, dass man mehr interdisziplinär arbeiten kann. Ne, und dass wir sozusagen auch mehr eine Homogenisierung von unseren Units haben, ne, dass wir auch mehr zusammenarbeiten am Ende des Tages. Ne, und das wünsche ich mir und daran arbeite ich am Ende des Tages, ne, mit meinen Blinkwinkeln, mit meinen Themen, ne? Weil wenn ich jetzt 10, 20 Themen habe, dann bin ich ja mit keinem fertig. Und hinsichtlich einer Vorhersage, wie sich Machine Learning oder AI in Deutschland entwickelt. Ich hoffe, dass der Markt natürlich reifer wird am Ende des Tages. Ne? Also ich sehe ja, dass viele Firmen jetzt auch sehr viel in diesem Bereich investieren. Ne? Jede Firma hat ja natürlich jetzt auch irgendwie ein Data Lab oder, keine Ahnung, 2, 3 Data Scientists, ne? Dass sich dass der Bereich mehr reifer wird, ne? Dass Leute natürlich dann auch mehr interessanten Themen arbeiten können. Ne? Und dann natürlich, dass, wenn dieser Reifegrad da ist, ne, dass wir natürlich auch sozusagen Sachen entwickeln können, ne, die wirklich nicht nur jetzt dominiert sind von der USA und von China. Dass wir hier in Deutschland oder ich sag mal in Europa, ne, also in Europäer, dass wir in diesem Spiel, in diesem eigentlich China gegen USA Spiel sozusagen mitspielen können. Ne, und nicht sozusagen von der Seitenlinie nur zugucken, wie die Amerikaner und die Chinesen auf dem Feld sind. Ne? Weil ich spiele gerne Fußball, ne? Und ich mag das eigentlich gar nicht gerne, irgendwie nur vom Seitenfeld zuzugucken, sondern ich möchte ein Spieler sein, ne? Ja. Der auch das Spiel vorantreiben kann. Ne? Ja. Und das ist mein Wunsch.
Perfekt. Super, danke dir daran.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke euch auch.
Hat mich sehr gefreut.